Wir sind das Land der Dichter und Denker. Warum sollten wir dann nicht unsere Spiele, unsere Geschichten in dem Zukunftsmedium Spiel erzählen? Da müssen wir uns natürlich fortbewegen. Das ist das, der kulturelle Aspekt. Dann gibt es den technologischen Aspekt. Warum sollten die besten Technologien irgendwo anders wir teuer wieder einkaufen müssen, weil wir die Leute verlieren, weil sie es in Deutschland nicht machen können? Und den wirtschaftlichen Aspekt, wenn wir Platz 5 sind auf der Welt mit 6 Milliarden Euro Umsatz in der Gaming-Branche in Deutschland, warum sollten wir da nicht viel stärker partizipieren?
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und mein Name ist Frauke Holzmeier. So Tech Deutschland @ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute steht uns gegenüber Felix Falk, der Geschäftsführer des Verbandes Game, dem Veranstalter der Gamescom. Hi Felix.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist in der Gamescom-Woche quasi. Felix, du hast in Berlin studiert, warst von 2009 an Geschäftsführer der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ab 2017 dann Geschäftsführer des Bundesverband der deutschen Gamesbranche, und der wiederum ist dann fusioniert mit einem anderen Verband und das Ergebnis ist eben der heutige Verband. Aber was bei dir ja auch nicht ganz unspannend ist, du hast noch so einen Nebenjob, eine Nebenkarriere als Jazzmusiker, als Saxophonist. Wie wird man denn jetzt vom Jazzmusiker zum Gamer oder Geschäftsführer eines solchen Verbandes?
Ich würde sagen, am besten ist man beides parallel. Also nicht vom Jazzmusiker zum Verbandsgeschäftsführer, sondern für mich ist es ein toller Ausgleich neben der Arbeit, die ja häufig mit langwierigen Prozessen auch zu tun hat, gerade wenn es ums Politische geht oder auch um so eine Entwicklung von einem Gamescom, dass es dann eine tolle Möglichkeit ist, nebenher Musik zu machen, gerade improvisierte Musik, wo das, was man in dem Moment spielt, sich nicht mehr korrigieren lässt, einfach gesagt ist, auf der Bühne am besten. Das ist ein schöner Ausgleich und es gibt auch eine ganze Menge Dinge, die gleich sind, wenn man so an Kommunikation zwischen Menschen, an Entwicklung von Dingen und Interaktion zwischen Publikum und Absender und Sender und so weiter. Also viele Sachen, die mich da begeistern.
Ich hätte es fast andersrum erwartet, dass der Game-Verband der Ausgleich ist für die anstrengenden Nächte bei der Jazzmusik.
Ich würde sagen, es ist eine tolle Ergänzung in beide Richtungen.
Kann man denn auch Musik oder ein Instrument lernen über Games?
Auf jeden Fall kann man das. Also, es gibt ja ganz viele, die Gitarren schwingen und Schlagzeug spielen über Gaming und da Weltrekorde aufstellen. Da gibt es eine ganze Menge. Und wirklich tatsächlich auch inzwischen richtig akustische Gitarren, die sich mit Computerspielen verbinden lassen, wo ich Unterricht nehmen kann.
Wenn wir beim Bild bleiben, Musik hat er ja auch mal, oder hat eigentlich immer noch, aber es gab eine Zeit, wo das richtig extrem war, technologisiert damals mit Keyboards und was nicht alles, hat man schon gedacht, die Musik kommt später alles mal aus dem Computer, hat sich ja doch dann wieder anders entwickelt. Also muss man immer alles ernst nehmen, was so an Entwicklung kommt?
Ich glaube, dass so eine Entwicklung, die muss man ja immer nach vorne betrachten, nach hinten lohnt sich nicht, ist zumindest für mich, macht mir das nicht so Spaß, ich gucke lieber nach vorne, was kommt, und da freut mich unter anderem, dass das Saxophon, ich spiele selber Saxophon, dass das zum Beispiel gerade wieder total in ist, weil natürlich auch im Digitalen und in dem, was sich weiterentwickelt, auch die Authentizität ja immer größer wieder eine Rolle spielt. Und da nur die Frage ist, wie schaffe ich Authentizität, auch wenn Musik wenn ich Musik höre, weniger bei Konzerten vielleicht. Inzwischen sieht man, dass die Leute wieder stärker zu Konzerten gehen, weil eben zusätzlich zu meinem Account, wo ich jederzeit verfügbar habe, was ich hören will oder spielen will, dass ich das dann auch authentisch brauche. Und im Gaming sieht man das dann auch auf der Gamescom. Da will man halt doch wirklich das richtige Erlebnis noch haben. Da sind dann die Verbindungen wieder da.
Du hast Gamescom schon gesagt. Ich habe ja schon gesagt, das ist die Gamescom-Woche, aber eben Corona-konform, komplett digital. Wie war denn so das Stresslevel im Vergleich zu den anderen Jahren so für dich?
Das war hoch. Also dieses Jahr war sicherlich die aufregendste Gamescom-Vorbereitung, einfach weil wir im Frühjahr gesagt haben, wir müssen konsequent auf digital gehen, und das bedeutet, ganz viele Konzepte umzuschmeißen, neue Sachen zu entwickeln. Wir haben zum Glück aufbauen können auf viel, was wir in den letzten Jahren schon entwickelt haben. Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht geschafft. Aber trotzdem, ganz viele Sachen mussten zum ersten Mal beantwortet werden. Und da steckt, glaube ich, dem ganzen Gamescom-Team doch die Arbeit der letzten Monate echt in den Knochen. Aber jetzt freuen sich alle drauf, dass es jetzt auf die Bühne geht und dass man die Gamescom jetzt erleben kann.
Ja, wir haben heute auch in der Redaktion drüber gerätselt, was wir denn machen zu eurem Event. Und das war ja immer das Interessante, dass da Hunderttausende oder Tausende sich da angestellt haben, stundenlang, um mal zu daddeln und das Ding in den Händen zu halten. Das können sie ja jetzt nicht. Wollt ihr es trotzdem schaffen, dass man das erlebbar machen kann? Sonst die Videos angucken von der Xbox, so kann ich mir überall. Ne? Also was ist dann anders nächste Woche?
Manche würden wahrscheinlich sofort sagen, na, ist doch toll, dass ich mich jetzt nicht mehr anstellen muss. Ja. Es gibt auch welche, die lieben das, wirklich anzustehen und da mit...
Das ist echt das, was ich nie verstehe, dass die Leute echt stundenlang da stehen für 10 Minuten Gaming, aber das ist das Event.
Ja, und nicht nur das Event, sondern auch die ganze Games-Kultur. Also dafür muss man wirklich dann auch, das geht in diesem Jahr dann leider nicht, vor Ort sein und mit den Leuten reden und merken, dass sie sagen, ach, ich habe schon eine Stunde gewartet, ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich Leute kennenlerne, die lieben dieses Spiel, auf das ich schon seit Monaten warte, genauso wie ich. Und dieses Erleben, das wird aber auch in diesem Jahr funktionieren, halt nur auf andere Art und Weise. Denn wenn wir über eine digitale Gamescom reden, reden wir auch darüber, dass in den Communities, in den sozialen Netzwerken, auf den Plattformen ja der Austausch stattfindet. Und das sehen wir im Moment zum Beispiel schon vor der Gamescom, wo über 90 Millionen inzwischen bei einer TikTok-Challenge rund um die Gamescom mitmachen und Videos anschauen, Videos teilen, kreativ werden. Also das zeigt, man kann auch seine Ziele und unser Ziel ist ja, die Community zu begeistern und die ganze Welt im Internet in der Gamescom-Woche sich rund um Games drehen zu lassen. Das schaffen wir auch digital. Muss man nur kreativ sein.
Aber trotzdem nochmal ganz praktisch. Bekomme ich einen Code, dass ich ein Video ausprobieren kann zu Hause oder wie funktioniert das ganz praktisch, dass ich wirklich was spielen kann, als wäre ich jetzt analog auf der Messe?
Also ganz praktisch ist es so, dass wir Gamescom Now, unser Portal, online stellen am 27. am Donnerstag pünktlich zur Opening Night Live, der großen Eröffnungsshow. Und dann gehe ich dahin als Besucher, brauche kein Ticket, auch eine Neuerung. Toll, ich brauche es nicht, muss nichts bezahlen. Ich gehe auf Gamescom Now und finde alle Inhalte. Was finde ich da? Da finde ich erstmal alle Videos, die laufen, alle Shows, die live passieren. Da sind Streamer und Influencer, die, weiß ich, vielleicht machen die witzige Speedruns in Spielen oder es gibt Entwickler, die Rede und Antwort stehen mit der Community, sich zu den Spielen austauschen und einfach Antworten geben, die im Chat eingereicht werden und so weiter. Also da ist den der Kreativität der Partner von der Gamescom keine Grenzen gesetzt. Und rund um dieses Format und um diese Plattform passieren aber ganz viele andere Sachen. Das heißt, es gibt Aussteller und Partner, die sagen, kommt hier auf unsere Webseite, wir haben vielleicht einen virtuellen Stand gebaut, den ihr ausprobieren könnt. Andere sagen, ladet euch hier und hier die Gamescom-Demo runter, die ihr genau jetzt zur Gamescom spielen könnt. Also die Vielfalt, die ist auf jeden Fall da, aber es ist auch herausfordernd gewesen für die Partner, sich was Neues auszudenken, weil man konnte nicht sagen, wir machen unseren Gamescom-Stand wie jedes Jahr und machen es nur ein bisschen schöner, sondern wir müssen uns wirklich was Neues überlegen.
Du, für den, wer schlechtes Internet zu Hause hat. Aber gut.
Ja, das ist nochmal so eine andere generelle Frage.
Es findet also alles zentral bei euch statt, auf der Seite? Oder muss man dann doch gucken bei den Herstellern selber noch?
Gerade, also die Anlaufstelle ist bei uns auf Gamescom Now. Da finde ich alles, aber die Gamescom findet im ganzen Internet statt. Das heißt, von dort kann ich mich bewegen, tauche dann bei dem auf und gucke auf der Webseite und mache damit und komme aber immer wieder, wenn ich will, zu Gamescom Now zurück und informiere mich, was jetzt das nächste ist. Ich kann mich auch registrieren und erinnern lassen an die Sachen, die ich, also meinen eigenen Terminplan mir zusammenstellen. Und ansonsten wird im ganzen Internet hoffentlich die Gamescom los sein.
Aber da zwei Punkte nochmal, weil du hast ja gesagt, es ist kostenlos für die Besucher im virtuellen Raum. Da ist für euch ja erstmal ein Umsatzausfall in diesem Jahr. Und glaubt ihr, dass nächstes Jahr die Leute dann auch wieder Bock haben, Geld auszugeben für die Halle, wenn es doch so gut funktioniert hat im Digitalen?
Das ist kein Entweder-Oder, sondern wir haben gesagt, das Konzept, alles, was wir jetzt entwickeln digital, muss auch in Zukunft in einer Hybridveranstaltung funktionieren. Also natürlich wollen wir wieder das Vor-Ort-Erlebnis in den nächsten Jahren haben, dann aber ergänzt durch das, was wir jetzt digital tun. Und für uns war es nie eine Frage zu sagen, im Digitalen, da machen wir jetzt eine Payment-Schranke hin und plötzlich muss man bezahlen, weil dann schränken wir die Reichweite ein. Wir bieten ja auch den Unternehmen, die sich beteiligen, diese Reichweite gerade an, um Nutzer zu erreichen und neue Leute zu gewinnen für ihre Spiele. Und das stimmt, da fehlt Geld und es fehlt natürlich auch, das sind die zwei Haupteinnahmequellen bei einer klassischen Messe, das ist immer der Verkauf von einer Standfläche und das Ticket. Das fällt beides weg in diesem Jahr. Aber Und auch da zeigt sich, dass man mutig und innovativ sein muss bei digitalen Lösungen. Die sind zwar anders, aber die funktionieren trotzdem. Wir schaffen in diesem Jahr auch schon, einen Teil der Kosten wieder reinzubekommen. Ist trotzdem ein Investitionsjahr. Da sind wir auch froh, dass die Köln Messe mit an Bord ist. Alleine würden wir das nicht stemmen können. Und wir haben aber jetzt beispielsweise Werbeplätze, die wir verkaufen in unseren eigenen Showformaten. Und wir haben gleichzeitig auch eine Gebühr, die die Partner entrichten, damit sie mit dabei sein können. Und das bringt schon ein bisschen Geld rein. Die Opening Night Live, da sind alle Plätze für Werbung schon ausverkauft. Also es zeigt, da kann man auch Geld verdienen, wenn man gute Angebote macht. Das darf aber dann nicht auf die Reichweite, auf Kosten der Reichweite gehen.
Endgültig geschafft habt ihr es dann, wenn ihr Super Bowl-Dimensionen habt, was die Werbung angeht.
Ach, also die Werbung ja, aber ich würde sagen, von den Digitalreichweiten sind wir nicht weit weg. Wir hatten letztes Jahr mit der Opening Night Live, unserer großen Show, schon 500.000 zeitgleiche Zuschauer. Da ist der Super Bowl nicht mehr weit entfernt.
Du sagtest, du bist froh, dass die Messe dabei ist. Das irritiert mich jetzt etwas. Warum? Man hättet ihr doch, da geht es doch hier um Programmierung, um Webseiten, um Streamingdienste. Ich glaube nicht, dass die Messe da das Know-how hat, also das besondere Know-how. Da gibt es bestimmt andere Player, die das auch können, oder?
Wir arbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Partnern natürlich als Gamescom zusammen. Und die Gamescom bedeutet wir als Verband und gleichzeitig die Köln Messe. Und da müssen ganz viele Räder ineinander greifen, wenn es darum geht, diese Plattform zu entwickeln. Das muss alles natürlich DSGVO, jugendschutzkonform sein, was auch immer. Wir als Verband, wir sind eher die Strategen und wir sind gerade im Bereich der digitalen Reichweite und der Konzeptentwicklung. Da sind wir ganz stark gefragt. Das stimmen wir mit unseren Mitgliedern ab. Da reden wir mit der Branche. Wo machen die auch mit? Es bringt ja nichts, das tollste Konzept hinzustellen. Nachher ist keiner dabei. Und das ist unser Job. Und dann die Ausführung direkt und das Management der einzelnen Sachen, das liegt dann sehr stark bei der Köln Messe. Und da sind wir sehr froh, dass die Köln Messe zu den wenigen Veranstaltern in Deutschland gehört im Messewesen, die sagen, digital ist uns wichtig, da investieren wir, da bleiben wir nicht stehen, da warten wir nicht, bis Corona vorbei ist, sondern da gehen wir jetzt rein. Und das ist auch die Voraussetzung, um sowas überhaupt auf die Beine stellen zu können.
Bin ich da noch, ich wollte ja eine gewisse Richtung damit hin, dass man ja sagt, Corona disruptiert schon ganz schön jetzt einige Branchen. Ne? Und dann gibt es ja auch Entscheidungen zu treffen. Irgendwann muss ich die Entscheidung treffen, jetzt bleibe ich als Firma im Homeoffice und fertig. Jetzt verkaufe ich meine Gewerbeimmobilien und fertig. Auch diese Entscheidung müsst ihr ja auch mal treffen. Jetzt, sag mal, das Ding wird super erfolgreich. Und die Hersteller sagen, ja, warum sollen wir denn hier nochmal herkommen? Das lief doch super, lasst uns das ausbauen. Dann ist die Kölnmesse hier hinüber. Die haben gebaut ohne Ende hier Hallen und sonst was. Das kann dann nicht mehr funktionieren.
Da glaube ich nicht dran, weil das Erlebnis vor Ort doch so wichtig bleibt. Aber die letzten Jahre haben wir schon oft die Diskussion gehabt, dass wir nicht in so einer Schleife bleiben dürfen, wo immer nur geguckt wird, gehen noch 5.000 Leute mehr in die Messehallen rein. Sind es 370.000 oder 375.000?
Das ist schon voll.
Wir haben einen Skalierungseffekt, wenn wir ins Digitale gehen, haben wir einen Skalierungseffekt, da geht es nicht um 5.000, sondern da geht es um 50 Millionen haben oder nicht haben. Und das ist das Potenzial, wo aber dieses Potenzial nicht im Widerspruch steht zu dem Vor-Ort-Erlebnis. Also ich glaube, das wird sich gut ergänzen und da ist auch ein Partner wie die Köln Messe wichtig. Für uns war aber ganz wichtig in diesem Jahr genau, weil ihr angesprochen habt, wie ist das eigentlich, wenn die Unternehmen im Corona-Jahr sagen, geht es eigentlich auch ohne. Da ist auch wichtig, reinzugehen und zu sagen, wir haben hier ein Angebot und wir sind Teil der Lösung und nicht darauf zu warten. Also ganz viele haben abgesagt einfach in diesem Jahr, ersatzlos. Die E3 hat abgesagt, die Paris Games Week hat abgesagt und wir haben gesagt, nee, wir sagen nicht ab, selbst wenn es anspruchsvoll ist und Geld kostet. Wir zeigen, dass wir Teil der Lösung sind und dass wir eine Idee haben, wie wir es machen wollen, weil nicht im nächsten Jahr, wir wollen, dass alle sagen, ach, jetzt haben wir irgendwie uns was anderes überlegt, das funktioniert auch.
Ihr habt ja auch mindestens zwei Bundesminister bzw. Staatsministerin ist die eine, die euch immer ganz gut gewogen sind, Herr Scheuer und Frau Beer. Wie wichtig ist denn eure Branche für den Digitalstandort Deutschland?
Ich glaube, ganz wichtig. Klar, das muss ich einerseits sagen, aber ich kann es auch sagen als Verbandsvertreter, weil ich weiß, wie viel in den letzten Jahren wie viel Technologien eigentlich aus der Games-Branche gekommen sind. Also ich habe eine ganz lustige Diskussion manchmal mit meinen Mitgliedern, die vor ein paar Jahren gesagt haben, sag mal, jetzt gibt es so eine KI-Strategie der Bundesregierung, ganz viele Themen werden diskutiert, die haben wir seit 10 Jahren schon längst in der Anwendung. Warum erinnert sich denn keiner, dass wir das längst schon können? Sage ich ja, weil wir es nicht erzählt haben und weil wir mit anderen Debatten beschäftigt waren, gesellschaftliche Anerkennung von Games und so weiter. Das ist also unsere Aufgabe, auch noch stärker zu zeigen, dass im Bereich 3D-Visualisierung Digitalisierung, im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich Serious Games, Lernspiele, motivatorisches Lernen, Automotive, Health, also in allen Bereichen finde ich eigentlich Games-Technologien und Games-Ideen, die händeringend gesucht werden. Und wir konzentrieren uns natürlich häufig oder sehen häufig in der Zeitung eher, wenn es um Gamescom, wenn es um B2C, also um klassische Consumer geht, aber gerade wenn wir im Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality schauen, was da für einen Technologieschwung gekommen ist im Business-Bereich, wie viele Unternehmen das längst nutzen und die Auszubildenden bei der Deutschen Bahn am ICE längst in Virtual Reality ausgebildet werden. Mhm. Das zeigt, was da für ein Riesenpotenzial ist, und deswegen bin ich da ganz selbstbewusst zu sagen, Games spielen eine ganz immense Rolle, und das rechtfertigt auch, dass der Staat sich damit ein paar Millionen engagiert, damit wir noch ein besserer Standort werden in Deutschland.
50 sind die paar.
Jetzt habe ich mir die Zahlen mal angeguckt, zumindest waren die bei euch zu finden, über die Angestellten im Kernbereich, Software, wahrscheinlich Entwicklung und so, 11.000 ist nicht der Bruder. Ich wollte noch gucken eigentlich, wie viele IT-Leute wir in Deutschland haben, sind wahrscheinlich etliche Millionen, und bei SAP arbeiten wir wahrscheinlich alleine viel, viel mehr. Das ist ein bisschen wenig für Förderungssumme 50 Millionen, was gab's? Warum spielen wir eigentlich in der Game-Produktion keine Rolle in Deutschland?
Das hängt ganz klar damit zusammen, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind in Deutschland. Wenn ich ein Spiel entwickle in Deutschland und sitze in Aachen und mache da ein neues Spiel, dann kostet mich das im Schnitt bis zu 30% mehr, als wenn ich nebenan in Frankreich oder in England oder in Kanada das Spiel entwickle, weil diese Länder schon viel früher, zum Teil von vor 10 Jahren, schon angefangen haben, die Gamesbranche zu unterstützen. Und diese Unterstützung gab es in Deutschland bisher nicht. Und deswegen sind diese 50 Millionen wichtig, um eben eine Entwicklung wettbewerbsfähig zu machen, und zu erreichen, dass hier in Deutschland auch die Spiele entstehen. Weil natürlich ansonsten, wenn jemand überlegt, wo gehe ich hin, zu welchem Standort, wo werde ich wie unterstützt, dann hat Deutschland bisher schlechte Karten gehabt. Und deswegen sind wir bisher nur klein und mittelständisch geprägt.
Warum? Ich verstehe immer nicht, wo der Grund liegt. Energie kann es nicht sein. Know-how haben wir. SAP würde ja sonst auch in Deutschland keine Business-Software entwickeln. Wo ist das Problem?
Es ist einfach die Unterstützung des Staates. Also in Kanada beispielsweise werden 1/3 der Lohnkosten für Entwickler vom Staat übernommen. Das ist eine ganz klassische Förderung. Und da können wir natürlich gar nichts ausrichten, wenn wir so eine Lohnförderung nicht haben. Und der Grund ist nicht, dass man einfach subventioniert und Geld zum Fenster rausschmeißt. Da würde jetzt jeder Steuerzahler sagen, Moment mal. Sondern, dass das Geld in Investitionen und in zusätzlichen Steuereinnahmen wieder rauskommt. In England, in Frankreich hat man gesehen, dass 1 Euro für jeden Euro, den man in Förderung steckt bei Computerspielen, 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen zurückkommen und 8 Euro zusätzliche Investitionen. Das heißt, auch Herr Scholz wäre doof, das nicht zu machen.
Da würde ich dann das nochmal gerne in Zusammenhang bringen mit der Gamescom. Wenn wir jetzt schon bei den kleineren Entwicklern in Deutschland sind, ist das für die jetzt ein Nachteil, dass sie nur diese digitale Plattform haben, weil die Hardcore-Fans gehen vielleicht zu den großen Bekannten und man hat auch nicht mehr den Austausch auf der Messe im B2C-Bereich oder B2B, mehr gesagt, ne? Dass man sich auch austauscht und irgendwie weiterkommt zusammen. Das fällt dann ja weg.
Also erstmal ist es ein Vorteil, weil die Alternative wäre gar nichts gewesen, so wie viele andere einfach alles absagen.
Aber auch mit Blick auf die Zukunft.
Wir bemühen uns sehr, dass es wirklich eine große Sichtbarkeit gibt für alle, die daran teilnehmen. Nicht nur für die Großen, sondern wirklich rundum. Und das ist mit unserem starken Engagement im Indie-Bereich, also die unabhängigen Entwickler, schon in den letzten Jahren gestartet. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel erstmals Gamescom Awesome Indies, die große Show, wo es um Indie-Titel geht. Und wir gucken da schon, dass wir die Trommel rühren für auch diese ganz spannenden Spiele, die ganz oft auch bei den Gamescom-Besuchern schon in den letzten Jahren mit zu den Highlights gezählt haben, weil da findet man dann ganz schräge, witzige, kreative Arten und Weisen, Themen in Spielen umzusetzen, und es ist dann manchmal sogar noch überraschender als der Blockbuster Teil 3.
Vielleicht können wir noch ein bisschen über neuere Entwicklungen und so weiter gehen. Also wir sprachen ja über das Anstehen, um dann mal daddeln zu können, im herkömmlichen Sprechweise, also das Ding in der Hand zu halten. Aber demnächst werden ja vor allen Dingen Streaming-Spiele gewinnen ja immer mehr an Fahrt. Dann brauche ich das ja eigentlich nicht mehr. Ich brauche ja nicht nur einen Controller zu Hause, dann kann ich das Spiel auch online testen oder ausprobieren. Oder also geht das dahin in die Entwicklung oder?
Es geht auch dahin. Also Cloud Gaming ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich, gehört auch zu den Trends der letzten Gamescom schon und wird uns weiter begleiten. Denn wenn ich im Prinzip auf jedem Gerät spielen kann, weil einfach die Rechenleistung in der Cloud, die Berechnung in der Cloud passiert und ich da Möglichkeit habe, auch hochkomplexe Spiele einfach über Cloud Gaming sehr schnell sofort zu spielen, ist das natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Aber man darf nicht darauf reinfallen zu denken, jetzt werden alle Spiele nur noch über Cloud gemacht, sondern es ist eigentlich eher auch in den letzten Jahren zu sehen gewesen, dass es eine Zunahme an unterschiedlichen Möglichkeiten gibt zu spielen. Also es gibt Konsole, es gibt PC, es gibt die mobilen Spielmöglichkeiten, es gibt Cloud Gaming, es gibt sozusagen, es fächert sich auf, was aber auch verständlich ist, wenn man überlegt, dass allein in Deutschland jeder zweite spielt. Das heißt Millionen Spielerinnen und Spieler und für jeden ist was dabei.
Ja, und 5G kommt ja jetzt auch noch bald demnächst. Also zumindest hat uns da mal ein Hersteller gesagt, der VR im Game-Bereich da gemacht hat in Berlin. Die haben diverse Projekte, sagt er, der nächste Schub für VR gibt es halt durch 5G, wenn die Controller, wenn ich nicht mehr die riesen Maschinen brauche und die Hitze da.
Ja, und vielleicht auch mal eine Lösung in Deutschland für ordentliches Breitband, weil ich kann natürlich noch das tollste Cloud-Gaming-Angebot machen, wenn ich es auf dem Land nicht kriege, dann funktioniert es am Markt nicht. Also das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass wir in Deutschland als Digitalstandort endlich aufholen, auch beim Thema Breitbandausbau.
Du hast eben ja schon mal Serious Games erwähnt, also diese Lernspiele, ist das was, wo sich digital Deutschland in Sachen Schule, Bildung noch was abgucken kann, beziehungsweise bisher zu wenig genutzt hat, auch jetzt während Homeschooling und so weiter?
Ich glaube auf jeden Fall, und das ist gerade jetzt in Corona-Zeiten noch mal erst recht deutlich geworden. Wir haben eine Umfrage gemacht, 3/4 der Eltern sagen, Serious Games sind ein tolles Konzept, was sie für ihre Kinder längst einsetzen. Es gibt wirklich ganz tolle Lernspiele. Bei vielen merkt man es gar nicht, dass sie ein Lernspiel sind, aber man lernt total. Das ist ja das beste Spiel eigentlich, was einfach so toll motiviert und einem Wissen vermittelt, ohne dass man es jetzt aufgedrückt bekommt. Und während Eltern und Kinder das spielen, tun sie das aber leider nur zu Hause. Im Unterricht spielt es viel zu wenig eine Rolle und das sollte sich ändern. Das Schöne ist, dass auch Pädagogen und Pädagogen inzwischen das längst als notwendig sehen, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie es machen. Und da werden wir zum Beispiel auf dem Gamescom-Kongress auch drüber sprechen und Workshops anbieten für Lehrerinnen und Lehrer, um das auf den Weg zu bringen.
Reden wir da auch über eine stinknormale Vokabel-App oder ist das kein Game?
Das kann alles sein, das ist nur Vokabel-App.
Aber das ist auch ein Game.
Ja, das kann spielerisch sein. Also da ist die Grenze ja fließend.
Es gibt ja die Ports trocknen wie Pons, wo ich ein paar Vokabeln eingebe. Ist das dann, das ist ja kein Game, ne? Oder ist das jetzt egal, die dann, eine App machen?
Wie gesagt, es ist, wenn ich spielerisch dazu animiert werde, motiviert zu sein und was zu lernen, dann ist dieses Gamification-Element ist dann schon mit drin. Egal, ob ich es jetzt Spielen nenne oder nicht. Es gibt ja ganz viele Fitness-Apps zum Beispiel, die mich jetzt anreizen, da jetzt noch besser zu werden. Und es ist auch ein spielerisches Element. Ja. Und ganz oft suchen auch Unternehmen, die gar nicht jetzt im Kernbereich des Gaming unterwegs sind, suchen trotzdem Games-Entwickler, weil die mich die Fähigkeiten mitbringen und wissen, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich so einen Flow hin für meine Nutzer? Wie kriege ich das hin, dass die motiviert sind? Und dann ist eigentlich zum Schluss ein bisschen egal, ob es Game heißt oder nicht.
Wenn ich da noch einhaken darf, weil ich auch Kinder habe und das schon immer als Problem gesehen habe, dass man als Elternteil, man kriegt keine wirkliche Struktur in dieses System, weil die Verlage nicht mitspielen oder dieses Spiel eben nicht mitspielen. Und die bestimmen ja die Inhalte, die Lerninhalte. Also wenn ich in der 6. Klasse bin, kann ich mein Kind sonst was spielen lassen. Das kann am Thema vorbei sein. Er fällt trotzdem in der 6. durch, weil ich ihm die falschen Lerninhalte gegeben habe. In der Klasse ist halt erstmal die und die Vokabeln gefragt oder das und das in Mathe und nicht hier die tollen, was auch immer. Also da müsstet ihr ja noch wahrscheinlich systemübergreifender aktiv werden, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren würden, das Bildungssystem und auch mit der föderalen Struktur jetzt da anzugehen, da wären wir lange beschäftigt. Unsere Strategie ist einfach zu überzeugen mit Inhalten. Und die Tatsache, dass es so viele tolle Lernspiele gibt, die ja schon genutzt werden, die zeigen eigentlich, wo es hingehen kann. Und jetzt muss es halt nur noch in die Schule kommen. Und da sind die Lehrer eigentlich unsere Verbündeten, weil die sagen auch, hey, Corona hat gezeigt, wir brauchen eine Strategie und wenn es schon so tolle Sachen gibt, wo die Kinder mir erzählen, hier bei der App, die ihr mir gegeben habt, wo ich Verkehrserziehung zu Hause spiele, da sind die Kinder so gut wie in keinem anderen Fach, weil sie es zu Hause per App machen konnten und plötzlich Lust hatten, nicht Hausaufgaben zu machen, sondern darf ich das noch ein bisschen spielen? Das ist doch toll. Mhm. Ja.
Aber sind denn da die Bundesminister für Bildung, sondern auch die Landesminister auf euch zugekommen als Vermittler irgendwie?
Also wir haben auf der Gamescom in den letzten Jahren schon die ein oder andere.
Ich meine es auch in der Krise.
Ja, also da jetzt nicht. Wir haben da ordentlich für getrommelt und wir wissen auch, dass die Stiftung Digitale Spielekultur, die sich sehr stark damit beschäftigt und wo wir Partner sind, dass die sehr viel angefragt wurden. Also das Interesse ist schon da. Aber ich glaube, da ist unsere Struktur in Deutschland manchmal noch nicht geeignet, um da zu schnellen Lösungen zu kommen.
Wir hatten ja auch mal vor einiger Zeit, E-Sports war mal ein großes Thema hier.
Ist es weiterhin?
Ja, ist ja interessant, weil wir auch darüber gesprochen haben, inwieweit solche Sachen auch wirken können in der Zukunft. Also junge Menschen irgendwo hinzubringen und bei euch ja vielleicht auch. Also die heutigen Gamer als Fachkräfte von morgen, weil immer mehr Jobs werden digital. Und ist das irgendwo, macht das Sinn?
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade gehört, die eSports Player Foundation wurde gegründet. Da haben wir auch mitgeholfen, dass das passieren kann. Und die eSports Player Foundation beschäftigt sich damit, die Sportlerinnen und Sportler, die Talente von morgen, die an die Weltspitze wollen im eSport, die zu unterstützen. Da geht es viel um duale Ausbildung ermöglichen, dass man im Spitzensport sein kann und trotzdem studiert nebenher oder was auch immer. Und die werben Partner als Unternehmen. Und da gibt es einige Unternehmen, die sagen, wir bieten an, dass diejenigen, die bei euch in der Förderung sind, an den ersten drei Auswahlstufen bei einem Bewerbungsprozess vorbeikommen. Weil wir wissen, dass diejenigen, die sich intensiv mit E-Sports beschäftigen, dass die so fokussiert sind, so diszipliniert und so erfolgshungrig, die wollen wir unbedingt gewinnen als Fachkräfte für morgen. Die können die ersten drei Stufen überspringen. Mhm. Also das zeigt auf jeden Fall, dass da ein großes Potenzial ist. Man muss sich halt darauf einlassen. Und viele Unternehmen sind inzwischen längst so weit, dass die nicht komisch auf Gamer gucken, sondern sagen, hey, das ist interessant, womit beschäftigt sich denn genau? Und vielleicht programmiert er sogar oder vielleicht hat er eine Community-Arbeit und hat einen eigenen Server, wo er ganz viele Leute drauf versammelt und macht Wettkämpfe und das fördert wirklich viele Kompetenzen, die sehr gebraucht werden am Arbeitsmarkt von morgen.
Okay. Hat sich denn das Image der Gamer hat sich dementsprechend auch gewandelt und entspricht ja auch nicht mehr diesem klassischen Klischee, weil eigentlich fast jeder daddelt? Oder?
Also die Hälfte der Deutschen spielt und dementsprechend ist es längst ganz normal geworden. Zum Glück nicht so normal, dass es schon langweilig ist. Dafür ist es wirklich noch spannend genug und ich freue mich dann fast, wenn es noch einen Herrn Seehofer gibt, der irgendwann nochmal in so eine alte Kerbe schlägt, was mir die Möglichkeit gibt, vehement zu widersprechen und mich zu vergewissern, dass auch die Mehrheit der Deutschen und die Mehrheit in der Politik das inzwischen zum Glück so sieht. Und das ist eine gute Grundlage jetzt, deutlich zu machen, wo die Potenziale sind und die noch zu heben. Und das hat auch Corona gezeigt. Wenn wir gefragt haben, wie wichtig waren Spiele, die Corona-Krise zu überstehen, dann sagen eben die Mehrheit der Deutschen, sie glauben, dass die einen ganz positiven Effekt hatten. Mhm. Und sogar eine WHO wirbt dann dafür zu spielen. Und in den letzten Monaten ist sozusagen diese positive Wirkung von Spielen nochmal hochgekommen. Und das ist eine gute Grundlage, um da jetzt in die Vollen zu gehen in den nächsten Monaten.
Also mehr Spielen anstatt Corona-Partys. Aber gehen wir noch ein bisschen auf die Abhängigkeit ein mit dem Ausland. Also, dass wir sind von Streamingdiensten abhängig, von Herstellern. Siehst du das für Deutschland ein Problem oder können wir gut damit leben? Dann sind wir halt kein Hersteller und mal in einem Bereich nicht Marktführer.
So what? Da sehe ich schon ein Problem, weil ich finde, es sollte unser Anspruch sein. Ja. Und zwar in der mehreren Dimension. Wenn wir in Deutschland sagen, wir sind das Land der Dichter und Denker, warum sollten wir dann nicht unsere Spiele, unsere Geschichten in dem Zukunftsmedium Spiel erzählen? Da müssen wir uns natürlich fortbewegen. Das ist der kulturelle Aspekt. Dann gibt es den technologischen Aspekt. Warum sollten die besten Technologien irgendwo anders wir teuer wieder einkaufen müssen, weil wir die Leute verlieren, weil sie es in Deutschland nicht machen können? Und den wirtschaftlichen Aspekt, wenn wir Platz 5 sind auf der Welt mit 6 Milliarden Euro Umsatz in der Gaming-Branche in Deutschland. Warum sollten wir da nicht viel stärker partizipieren? Im Moment haben wir bei 100 Euro Umsatz nur 5 Euro, die bei Entwicklern aus Deutschland landen, weil die anderen Spiele kommen aus dem Ausland. Da können wir deutlich mehr.
Aber das Thema Konsole ist gegessen, oder? Also da braucht man jetzt nicht versuchen, das neue Ding.
Ich glaube sowieso, das führt uns zurück auf die Anfangsfrage, was macht man in einem Jahr, wo so viel digital sein muss? Man darf nicht zurückgucken und versuchen, das, was es schon gibt, einfach nochmal zu machen. Dann wird es immer schlechter, sondern man muss sagen, was ist mein Ziel und mutig nach vorne innovativ sich was Neues ausdenken.
Hologramm oder so, das außer Smartwatch kommt.
VR mit einfachen Brillen und mobil, also ohne die...
Ihr seid schon voll drin.
Ja,
das ist genau so. Das ist die richtige Einstellung.
Das VR-Thema hat ein bisschen leider verloren, aber ich wollte noch auf ein Thema hinaus damit. Es gab jetzt den Ärger Fortnite gegen Apple und Google. Riesenproblem. Jetzt hat Apple nochmal nachgelegt und will sie wohl ganz entfernen aus dem Developer. das ist schon...
Vielleicht nochmal kurz erklären, was da war.
Ja, was war da wohl? Aber vielleicht kannst du es besser erklären.
Ja, Fortnite wurde aus dem App Store von Google und Apple gekickt, weil die ihre Bezahlgeschichten noch etwas anders machen wollten und Apple will, genau wie Google, die 30% abgreifen.
Und Fortnite, das hat Apple nochmal nachgelegt und sie will sie ganz entfernen. Das dürfte einige schlaflose Nächte für Gamer bedeuten, aber für die ganze Branche eigentlich auch. So ein Krieg wäre, glaube ich, nicht gut, oder?
Ich sehe das gar nicht so als Krieg, sondern als ganz legitime, als ganz legitimes Auskämpfen bei neuen Geschäftsmodellen. Das sind wir gewohnt als Games-Branche. Wir sind oft die Ersten bei Ideen, wie man in Zukunft Geschäftsmodelle entwickeln kann. Erinnern wir uns mal an eine Zeit, wo man im App Store noch für jede zweite App was bezahlen musste. Naja, inzwischen muss man für keine App was bezahlen.
Aber in der App.
Aber dafür in der App. Und das ist eine Erfindung der Games-Branche, die gesagt haben, man muss den Leuten noch erstmal die Möglichkeit geben, auszuprobieren, bevor sie entscheiden, ob sie dafür Geld bezahlen möchten. Und das ist ein sehr erfolgreiches Modell, wo inzwischen kaum noch jemand Apps kauft, die Geld kosten. Mhm. Also auch das ein Beispiel dafür, dass wenn es neue Innovationen gibt, wenn sich ein Markt dynamisch weiterentwickelt, dann müssen auch Fragen gestellt werden, dann muss sich das bereinigen, dann muss auch ausgekämpft werden, wie dieser Markt in die Zukunft sich weiterentwickelt. Deswegen habe ich da erstmal gar nichts dagegen, dass da jetzt auch rechtlich die Fragen gestellt werden. Ohne das jetzt im Einzelnen bewerten zu können.
Zumal ich glaube, bei Apple auf der Top-10-Liste meistens Spiele stehen, ne?
Sowieso, auch für den Umsatz in App-Stores sind maßgeblich Spiele verantwortlich. Also die sind der Technologie- und auch wirtschaftliche Treiber, auch im Bereich Mobile.
Und ich würde jetzt mal behaupten, dass Fortnite ja auch, man kann ja auf der Webseite noch ganz normal alles runterladen. Also ist jetzt nicht das Aus des Spiels.
Nein, also natürlich nicht. Es ist also inzwischen, das sehen wir auch in ganz vielen Bereichen im Gaming, plattformübergreifendes Spielen. Dass ich also nicht ich richte mich als Gamer danach, was die mir anbieten, sondern die richten sich nach mir. Und wenn ich auf dem Handy spielen will und auf dem Tablet danach und zu Hause nochmal am Fernseher oder an der Konsole, dann wird mir das geboten. Mhm. Und deswegen ist es für Gamer jetzt noch nicht das Aus des Spiels.
Beim E-Sports war das ja auch ein großes Thema, dass die Gamer selbst dort maßgeblich mitentwickelt haben und vorangetrieben haben, ne? Die Entwicklung eines Spiels oder so.
Ja, also die größten Spiele, das betrifft CSGO, das betrifft aber auch andere Spiele, die sind Entwicklungen von Spielern selbst, also Weiterentwicklung von Spielern selbst, wo die neue Versionen in der Community entwickelt haben, die dann wieder aufgegriffen wurden. Also diese Art der ganz engen Zusammenarbeit mit der Community ist ein Erfolgsmerkmal in der Games-Branche. Und da sieht man auch, dass ganz oft halbfertige Versionen, Alpha-Version, Beta-Version, online gestellt werden und dann mit der Community zusammengeguckt wird, was findet ihr, wie kommt es an, was würdet ihr verbessern und dann dieses gemeinsame Entwickeln, was natürlich auch dazu führt, dass die Community nachher besonders das Spiel liebt, weil sie sich damit mit verwirklichen konnten. Mhm. Und das ist ein Erfolgsfaktor.
Nicht mit Open Source sozusagen.
Ja.
Ja, eine Frage noch kurz. Zukunft. 10, 15 Jahre, wo spielen wir immer noch mit der Konsole oder VR-Brille?
Die haben wir doch mit Hologramm schon gesagt.
Nein, das gibt's ja noch nicht.
Wenn wir das wüssten, dann wären wir reich. Ich glaube, 15 Jahre ist echt ein Horizont. Da sage ich jetzt lieber gar nichts. Und das Tolle in der Games-Branche ist, dass in jedem Jahr wir neue Innovationen haben. Aber ich glaube, ganz klar wird es dahin gehen, dass es diversifiziert wird, dass wir also unterschiedliche Bereiche sehen, wo es Entwicklungen gibt. Und das heißt dann nicht entweder VR oder Konsole oder PC, sondern und. Und in jedem dieser Bereiche gibt es dann wieder neue Entwicklungen, die andere befeuern und wo vor allen Dingen auch andere Industrien noch mehr in Zukunft sich dann orientieren und davon lernen werden.
Aber eins behaupte ich mal, du spielst bestimmt noch Saxophone.
Ja, hoffe ich doch.
Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Das ist immer wir würden immer gerne eine Schulnote von dir wissen in deinem Bereich. Also sehr gut bis ungenügend, 1 bis 6. Und jetzt Spiele, Standort Deutschland. Natürlich nicht, wie toll die Gamescom ist, da wissen wir die Note. Aber wie geht es dem Spiele, Standort Deutschland, wenn du das benoten solltest?
Das ist mit einer Note so schwierig. Da müsste ich verschiedene geben. Aber ich sag mal, insgesamt sind wir im Bereich 3 mit dem klaren Ziel, mindestens eine 1,5 zu kriegen in ein paar Jahren, wenn das mit der Förderung dann endlich mal läuft.
Ja. Sagt Felix Falk. Vielen Dank.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.